Heute weiß man aber, dass die B-Zelle an ganz zentraler Stelle steht. Die präsentiert nicht nur Antigene, sie produziert auch Autoantikörper und Zytokine und hält damit die Inflammation am Laufen, wirkt als Beschleuniger, als Katalysator für die Entzündung. Und wenn man sie unterdrückt, die B-Zelle, wie Sie nachher sehen werden, kann man sehr schöne Therapieerfolge haben. Zum Natalizumab gibt es aber Neuigkeiten. 2016 ist eine Studie erschienen, wo man sich mal angesehen hat, was ist, wenn man es nicht alle 4 Wochen gibt, wie es eigentlich vorgeschrieben ist, sondern dieses Dosierintervall verlängert, ja, auf 5, 6, 7, 8 Wochen. Und ohne jetzt zu sehr auf Einzelheiten eingehen zu wollen, kann man sagen, durch die Verlängerung des Dosierintervalls ist der klinische Verlauf nicht verschlechtert worden. Keine vermehrten Schübe, keine schnellere Behinderungsprogression. Und was ganz wichtig war in dieser Studie, obwohl die nicht darauf ausgelegt war, hat sich gezeigt, kein einziger PML-Fall.
Das, was jetzt noch neu ist, da gibt es 2 Studien, die jetzt gerade publiziert wurden, im Jänner und im Februar, Dawn and Diffuse. Ja. Da geht es, da haben sich die Autoren überlegt, wie lang kann ich thrombektomieren, dass das noch einen, also für den Patienten hilfreich ist. Wie gesagt, Einschlusskriterien sind wieder der Karotis-T-Verschluss, der M1-Verschluss. Und die eine Studie hat untersucht, die Dawn-Studie hat untersucht, die Thrombektomie 6 bis 24 Stunden und in der Diffuse-Studie wurden Patienten eingeschlossen, wo die Thrombektomie 6 bis 16 Stunden nach Insultbeginn durchgeführt wurden. Und da sehen Sie die Ergebnisse der Dawn-Studie und das ist, finde ich, schon überzeugend. Und zwar hier ist Thrombektomie durchgeführt worden zwischen also Stunde 6 und 12 und da haben wir einen Modified Ranking Scale 0 und 1 in diesem Bereich, ja, in der Kontrollgruppe, die halt, wo man nichts gemacht hat oder vielleicht lysiert, also lysiert hat man schon in beiden Gruppen, das ist deutlich geringer, 0 und 1. Und sogar, das war sogar noch zwischen 12 und 24 Stunden, steigen die mit der Thrombektomie besser aus. Ja.
Wenn man mit der Bildgebung nicht weiterkommt und Fragen offen bleiben, dann beschäftigen wir auch gerne die Nuklearmedizin. Wunderbar, sehr elegant. Wir haben inzwischen zahlt es auch die Kasse, wenn man die Leute ambulant schickt, was extrem praktisch ist, seit Jänner neu. Der FDG-PET zeigt hier beim Alzheimer typisch parieto-okzipital eine Minderspeicherung im Gegensatz zu den gesunden Kontrollen. Und noch eleganter, der PIP-PET ist ein Pittsburgh Compound, färbt letztlich Amyloid an und man sieht hier wirklich wunderschön beim Alzheimer die Amyloid-Ablagerungen, die man bei der gesunden Kontrolle nicht hat. Es hat sich ein bisschen was gewandelt. Man sieht hier, Anti-Amyloid-Immuntherapien machen nur mehr 8% circa der tatsächlich in der Pipeline befindlichen Therapien aus, während man jetzt hier eher auf Neuroprotektion geht, auf Anti-Inflammation und auf Neurotransmitter-basierte Medikamente und auch eben diese Beta-Sekretase-Inhibitoren. Spannend wird sein Gantenerumab und Solanezumab, weil man überlegt ja immer, sind wir nicht einfach zu spät dran mit dem Impfen. Wir impfen bis jetzt die Studien, wir impfen dann, wenn der Patient den Alzheimer schon hat. Es gibt jetzt hier eine groß angelegte Studie mit Patienten mit einer familiären Amyloid-Precursor-Protein-Mutation, die einfach einen Alzheimer irgendwann einmal entwickeln werden. Und diesen Patienten hat man in einem präsymptomatischen Stadium mit diesen 2 Substanzen eben geimpft. Ende ist 2023, da kann man schauen, kriegen die jetzt tatsächlich einen Alzheimer oder kriegen die ihn nicht, wenn wir so früh impfen.
Das ist jetzt eine Arbeit, die Aufsehen erregt hat in der Kopfschmerzwelt. Das ist die Arbeit von Professor May aus Hamburg. Da hat sich eine Person mit Migräne bereit erklärt, sich täglich in einen MRT-Scanner zu legen, ohne die Migräneattacken zu behandeln. Es wurde ihr eine Therapie angeboten, die hat sie aber abgelehnt. Und diese Gruppe um Anne May, die hat ein sehr interessantes Stimulationsparadigma entwickelt. Die haben eine Trigeminus-Stimulation mit NH3, eine Duftstimulation und eben eine visuelle Stimulation. Und da hat man gesehen, dass das im zeitlichen Verlauf zu einer Zunahme der Empfindlichkeit kommt. Das heißt, das, was wir mit Migraine Cycle meinen, das können wir da sozusagen neurophysiologisch nachprüfen. Und der nächste Schritt war, es hat ein FMRT-Korrelat dafür gegeben. In dieser präiktalen Phase hat man eine vermehrte Aktivierung im Hypothalamus und im visuellen Kortex gesehen. Das sieht man hier. Und eine vermehrte Verbindung, also eine vermehrte Korrelation, eben da mit dem spinalen Trigeminuskern. Das ist eine ganz eine beachtliche Leistung, wer von Ihnen MRT schon einmal versucht hat zu analysieren, das so hinzubringen, dass das für den Hirnstamm aussagekräftig wird. Dann iktual sieht man eine vermehrte Aktivierung in der Brücke und eine vermehrte Verbindung eben dieses Hypothalamus mit dem dorsolateralen Pons. Und dann kommt eben die Erholungsphase.
Das Medikament, das alles anders machen soll, heißt Nusinersen. Und neben der Abbildung von der Verpackung habe ich auch ein Molekülformul hineinkopiert. Das werde ich nicht mit Ihnen besprechen. Ich möchte das nur zeigen, um zu sehen, dass das ein wirklich großes Molekül ist. Und das ist wichtige Information, weil das heißt, dass es nicht über die Blut-Hirn-Schranke kommt und deswegen alle Verabreichungen intrathekal statthaben müssen und die Patienten mehrmals Lumbarpunktion untergehen müssen.
Was neu ist, ist letztlich die Ätiologie, die ist mehr aufgesplittert worden. Sie haben nämlich hier jetzt, anstatt früher waren es drei und Sie haben jetzt sechs Ätiologien, also strukturelle Veränderung, genetische Ursache, das ist wohlgemerkt nicht ererbt, infektionsbedingt, metabolisch, immun, werde ich gleich noch eingehen, und unbekannt. Sie sehen hier aus 2017 also eine signifikant größere Patientenzahl, aber gleiche Ergebnisse, also initiale Monotherapie erfolgreich in 45%. Warum ist das wichtig? Weil die richtige Wahl des ersten Medikaments entscheidend ist, weil wenn Sie den Patienten erfolgreich, also antiepileptisch behandeln, aber das Medikament Nebenwirkungen hat oder sonstige ungünstige Wirkungen, es sehr schwierig ist, den Patienten dann zu switchen. Und das Wesentliche über den Langzeitverlauf ist so, dass Sie 2/3 der Patienten werden langfristig anfallsfrei, 1/3 der Patienten leidet letztlich an einer therapieresistenten Epilepsie. Wichtig ist, Antiepileptika in der Schwangerschaft nicht absetzen. Das ist eines der häufigsten Todesursachen in Großbritannien. Frauen, die Antiepileptika absetzen und dann an SUDEP sterben, aufgrund von neu auftretenden oder wieder auftretenden Anfällen. Das teratogene Risiko durch Lamotrigin und Levetiracetam ist nicht erhöht. Das teratogene Risiko ist dosisabhängig. Hohes Risiko für Valproinsäure in hoher Dosierung und kognitive Beeinträchtigung bei Valproinsäure-Exposition über 1000 Milligramm.